Jesus, ich möchte dir so danken, dass du es bist, der Leidenschaft in uns entfacht. Dass du es bist, der uns am Leben hält, der uns Energie gibt, Kraft. Und ich möchte dir jetzt danken für diese Zeit, die wir jetzt vor uns haben, bis Weihnachten, Adventszeit. Danke, dass du uns erinnerst, dass du gekommen bist und dass du wiederkommst. Und dass das nichts Drohendes für uns ist, sondern was ganz Schönes. So lass es uns heute Morgen genießen und sprich uns an, jeden Einzelnen im Herzen, so wie wir es nötig haben und brauchen, damit dein Name groß wird und wir dadurch gesegnet. Danke, Jesus. Amen. Ja, Advent, Jesus kam und er kommt wieder. Und wir sind unterwegs auf unserer Reise im ersten Johannesbrief. Da habe ich gedacht, ach du Schande, was mache ich denn jetzt? Ja, weil eigentlich war ich für den 20., also für letzte Woche vorgesehen mit der Predigt. Da habe ich gedacht, ha, läuft ganz normal, richtig super gut. Dann hat der Roland mich vor ein paar Wochen gefragt, du, da kommt der Tobi, wie sieht's aus? Kannst du auf den 27. ausweichen? Kein Problem, klar. Zu Hause gucke ich hin, oh, das ist ja der erste Advent. Und ich bin so ein Mensch, der sagt, ja, eigentlich so Jahreszeit oder so saisonmäßig sollte man schon dann auch predigen, auch thematisch, ne? Aber was mache ich denn jetzt mit meinem ersten Johannesbrief? Advent. Jesus kam und er kommt wieder. Und dann gucke ich das Thema an, das drankommt. Und habe gedacht, oh wow. Gott, du bist so großartig. Das ist ein Adventsthema. Die letzte Stunde hat geschlagen. Jesus kam und er kommt wieder. Und ihr werdet sehen, dass es das ist. Also Gott arrangiert es und ach, bin ich froh, dass ich nicht allein bin auf dieser Welt, sondern dass Gott da ist und dass der das immer so macht. Ja, es ist 11:55, eines der Schlagworte unserer Zeit. Und die Zeichen der Zeit scheinen dem auch recht zu geben. Klimawandel, die Ressourcen werden irgendwie immer knapper, wir haben Wassermangel, Naturkatastrophen und so weiter und so weiter. Das sind alles Themen, die uns Menschen ja jede Menge Angst machen können. Heute könnte sich das ändern, falls jemand von euch da so ein bisschen Angst hat. Auch wenn das heutige Thema aus dem ersten Johannesbrief, die letzte Stunde hat geschlagen, dieser ängstlichen Situation irgendwie recht geben und sich da anzuschließen scheint, so geht es trotzdem heute nicht darum, Angst zu machen, sondern so Trost mitzugeben und Hilfe mitzugeben. Ihr werdet es noch sehen. Doch lasst uns zuerst hören, was Johannes uns in seinem Brief zu dieser Zeit zu sagen hat. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr, das gilt jetzt auch allen hier, die an Jesus glaubt, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Wisst ihr es, ja? Ihr habt alle das Wissen. Wow, finde ich ganz toll. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie. Und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Soweit der Text. Merkt euch, ich glaube, den muss man noch ein, zweimal lesen, bis man ihn in der Tiefe verstehen kann. Trotzdem. Wir gehen mal ran. Der Verhaltensforscher und Philosoph Konrad Lorenz, der sagte einmal Folgendes über den Zustand dieser Welt. Wenn man mit wachen Augen alles betrachtet, was gegenwärtig geschieht, kann man einem Gläubigen nicht widersprechen, der die Ansicht vertritt, der Antichrist sei los. Und das hat er gesagt in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends oder Jahrhunderts, das ist ein bisschen näher. Laut der Organisation Open Doors, die sich ja mit dem Thema der verfolgten Christen weltweit beschäftigt, haben wir derzeit eine der größten Christenverfolgungen aller Zeiten. Es geht Antichristus gegen Christen. Die Zahl der verfolgten Christen in den 50 am stärksten betroffenen Ländern, also die Zahl, die ich jetzt gleich sage, die ist gar nicht weltweit, sie ist von dem Jahr 2018 bis heute von circa 200 Millionen verfolgten Christen auf 360 Millionen verfolgte Christen angestiegen. Aber nicht nur Verfolgung, sondern auch religiöse Vielfalt spielt eine immer größere Rolle. Auch in Deutschland haben wir so eine Vielfalt an religiösen Möglichkeiten, dass man tatsächlich von einem Markt der Möglichkeiten sprechen kann, wo sich jeder, der so möchte, sich so zusammenstellen kann, sein Glauben, seine Spiritualität, wie es ihm gerade so gefällt. Jesus hat was Spannendes über diese Zeiten gesagt in Matthäus 24 im Rahmen der sogenannten Endzeitrede. Im Matthäusevangelium sagt er, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Also das gilt nicht für jeden einzelnen Christen, ja, aber das heißt, Jesus sagt, das kommt vor. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das hat Jesus wann gesagt? Vor etwa 2000 Jahren. Und wer sich die Nachricht im Fernsehen anschaut oder ein bisschen Zeitung liest, der weiß, Jesus hat Recht behalten. Religiöse Strömungen, die das Seelenheil, die ewiges Dasein versprechen, die sprießen überall aus dem Boden. Gefühlt haben wir auf der ganzen Welt verteilt Regionen, in denen innerhalb der Länder die Völkergruppen gegeneinander aufstehen. Man spricht dabei von Bruderkriegen, wie Jesus sie vorhergesagt hat. Wir haben weltweit IS-Terror, wir haben in Syrien haben wir Kriegszeiten, wir haben in Mali die Taliban in Afghanistan, wir haben Jemen, Sudan, wir haben Russland und Ukraine, das Thema der Zeit, Israel, immer die Auseinandersetzung mit den Palästinensern. Wir haben im Iran diese großen Unruhen. Und das sind noch lange nicht alle. Große Flüchtlingsströme überziehen deshalb auch den Erdball. Und das geht auch an Deutschland nicht spurlos vorüber. Es beschäftigt die Menschen. Aber auch nach Hungersnöten, nach Überschwemmungen, nach Erdbeben, nach anderen Naturkatastrophen müssen wir nicht lange suchen. Und wenn wir dann den Umgang mit all dem anschauen, vor allem in Bezug auf Menschen, die auf der Flucht sind, die Asyl suchen, dann werden wir feststellen, dass nicht nur bei den Regierenden mancherorts die Herzen ziemlich kalt geworden sind. Diese Kälte finden wir in allen Gesellschaftsschichten, auch in unserem Land und leider auch unter Nachfolgern Jesu, die vergessen haben, wie man Liebe lebt, die Mauern aufbauen in ihrem Herzen und manchmal auch an den Grenzen. Da blutet mir das Herz. Man könnte also regelrecht in Endzeitstimmung geraten und Angst bekommen vor dem, was morgen wird. Aber wo würde das hinführen? Verschiedenste Sekten haben uns das immer wieder vor Augen geführt, wo sowas hinführt. Die Fixierung auf das Ende dieser Sekten ist so stark, dass sie alles verkauft haben und nur noch auf das Ende warten. Oder dass manche sogar das Ende selbst herbeigeführt haben in sogenannten Massenselbstmorden oder ähnlichen schrecklichen Handlungen. Und darum ist es wichtig, dass wir zunächst einmal einen Schritt zurückgehen, Halt machen, versuchen, mal objektiv, so objektiv wie möglich auf die Dinge zu schauen. Ganz im Sinne, wie Jesus es ja geschrieben hat in Matthäus 24. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Wer aber beharrt bis ans Ende, wird selig werden, glücklich werden, gerettet werden. So kann man das übersetzen. Bei diesen Betrachtungen, da wird ganz Verschiedenes deutlich. Zunächst mal das eine. Ja, wir befinden uns in der letzten Stunde. Das muss man gar nicht leugnen. Wir müssen keine rosarote Brille aufsetzen und sagen, nö, es gibt's alles nicht und wir sind schön zu Hause, Kerzchen an und hahaha. Wir sind in der sogenannten letzten Stunde. Aber damit ist die sogenannte Endzeit gemeint. Und diese Endzeit, die ist der Zeitraum, der begonnen hat mit der Himmelfahrt Jesu. Und der enden wird dann, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Wir befinden uns also schon seit fast 2000 Jahren in dieser Endzeit. Seit deiner Geburt befindest du dich, du bist in die Endzeit hineingeboren worden. Und deshalb muss uns das alles zunächst nicht erschrecken. So hat Jesus es uns selbst aufs Herz gelegt, sonst könnte ich das so nicht sagen. Aber es soll uns dazu animieren, ganz genau hinzuschauen, damit wir eben die Zeichen der Zeit nicht übersehen. Sonst könnte es uns passieren, dass wir eines Tages tatsächlich von den Dingen überrascht werden, die in der Bibel eigentlich schon vorausgesagt sind. Also, keine künstlichen, dramatischen Bilder von der Endzeit malen, so Science-Fiction-Stil oder so. Aber auch nicht Gleichgültigkeit leben, bei der wir so als Nachfolger Jesu einfach nur versuchen, unseren Alltag zu bewältigen nach dem Motto, ja, wird schon alles irgendwie gut gehen. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, dass es solche Texte wie den heutigen in unserer Bibel gibt. Bibelworte, die uns als Nachfolger Jesu auch ein bisschen wachrütteln möchten. Und Johannes tut es auch, indem er von einer interessanten Person spricht, die wir nur in seinen Schriften finden. Nur bei Johannes. Er spricht vom sogenannten Antichristen. Da liest man so fröhlich vor sich hin und plötzlich taucht da der Antichrist auf. Und man fragt sich, wer ist das? Woran kann man den erkennen? Wie wird er sich äußern, beziehungsweise wie zeigt er sich denn in der Welt? Der ehemalige Dekan Kurt Hennig, der schrieb einmal dazu, ich zitiere, in der Sixtinischen Kapelle in Rom sieht man auch Michelangelos hochberühmtes riesiges Wandbild vom jüngsten Gericht. Die Anregung dazu hatte der junge Michelangelo durch eine Darstellung im wundervollen Dom von Orvieto empfangen. Zu den Bildern, die im Zusammenhang mit diesem Weltgerichtsgemälde stehen, gehört auch die Darstellung, die in der christlichen Kunst ziemlich einzigartig ist, das Bild vom Antichristen. Das ist hier ein Ausschnitt aus diesem großen Wandgemälde, den man hier sieht. Da sieht man im Vordergrund vor einer Menge von Leuten eine Gestalt stehen, die nach Kleidung und Haltung zum Verwechseln an Jesus Christus erinnert. Erst beim genaueren Hinsehen bemerkt man, dass die Gesichtszüge des Antichristus krampfhaft, angespannt, fast verzerrt wirken. Sonst aber ist er dem wahren Christus verwirrend ähnlich und die Menschen laufen ihm auch nur so zu. Soweit Kurt Hennig. Wer ist also der Antichrist? Im Griechischen setzt sich dieses Wort aus zwei Worten zusammen. Anti und Christos. Anti, das kennen wir aus unserem deutschen Wortschatz. Anti, sind wir dagegen. Gegen irgendwas. Und dann Christos, klar, das hört man schon, Christus. Also, Antichristus ist wörtlich ein Gegenchristus. Jemand, der sich gegen Jesus gestellt hat. Ganz so wie Johannes in Vers 22 schreibt, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Oder wenn man in dem Brief ein bisschen vorausliest, in Kapitel 4, sagt Johannes, ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist jetzt schon in der Welt. Also das ist nicht nur eine Person, ein einziger Mensch, sondern es ist ein Geist, der in vielen Menschen und in Handlungen der Menschen auftauchen kann, in all denen, die Christus leugnen, die gegen Christus sind, die Christus nicht bekennen. Und in 2. Johannes 7, also im zweiten Brief, sagt Johannes nochmal, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer, der Antichrist, also dieser Geist, der einfach verführen möchte. Für Johannes ist also derjenige ein Antichrist, der sich widerrechtlich an die Stelle Jesu stellt oder der leugnet, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und diese Eigenschaften, die wird auch der letzte Anführer dieser Erde haben. Derjenige, der alle Völker einmal zusammenführen wird, um gegen Christus anzutreten. Wer da ein bisschen mehr wissen möchte, da gibt's ein Buch in der Bibel, das ist ganz hinten, das nennt sich Offenbarung. Da lest man ein bisschen, da finden sich die Geschichten darüber. Aber wenn wir das Ganze jetzt nochmal in den Zusammenhang unseres Briefes einordnen, in dem diese Sätze ja zu lesen sind, dann wird klar, worum es dem Johannes hier an dieser Stelle geht. Er schrieb diesen Brief ja gegen Irrlehrer, die hauptsächlich aus der eigenen Gemeinde gekommen sind. Menschen, die Nachfolger Jesu verführen möchten. Und wenn wir das betrachten, dann sehen wir, Johannes geht es mit diesen Worten hier nicht in erster Linie um die großen Entwicklungen in der Geschichte der Welt. Also der Johannesbrief ist kein Endzeitbrief oder so, sondern es geht ihm darum, dass wir uns als Nachfolger Jesu vor diesen verführerischen Antichristen in Acht nehmen, vor denen, die uns vom eigentlichen Leben, Weg des Glaubens abbringen möchten. Und die sind, glaube ich, nicht ungefährlich. Vor allem deshalb, wie ein Brief angedeutet, sie kommen meist aus den eigenen Reihen der Gemeinde. Von den Menschen her, denen wir vertrauen. Und es ist sicher dem einen oder anderen schon mal passiert, dass er einem Menschen vertraut hat und dann plötzlich ist sein Vertrauen aufs Tiefste enttäuscht worden, weil der was ganz anderes macht, was ganz anderes sagt, was eigentlich man erwartet hätte. Und ich glaube, davor will Johannes seine Nachfolger bewahren, dass wir diesen süßen Worten derer eben nicht auf den Leim gehen, die uns ein falsches Evangelium verkündigen, eins, das nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und das nur deshalb, weil wir ihnen fast blind vertrauen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir von heute an jedem Menschen nur noch mit Argwohn begegnen, mit Misstrauen, dass es nur noch schlechte Menschen in dieser Welt gibt und vor allem in der Gemeinde, oh, wenn ich mich nur umgucke, oh Mann, da kann man ja keinem trauen, ja. So nicht, ganz bestimmt nicht. Aber Johannes möchte, dass wir wachsam sind, dass wir prüfen, was wir vom Evangelium zu hören bekommen. Und das gilt auch heute Morgen hier und jetzt. Also ich bitte euch, nehmt mir doch nicht einfach alles ab, was ich euch sage. Glaubt es doch nicht einfach alles. Sondern lest eure Bibel und guckt mal, hat er auch recht mit dem, was er da sagt? Oder erzählt er uns irgendwas? Und erst, wenn ihr geprüft habt und merkt, ja, das passt, dann lasst es in euer Herz fließen, damit es da keinen Schaden anrichtet. Kinder, es ist die letzte Stunde. So leitet Johannes diesen Textabschnitt ein, um den es gerade geht. Ich habe schon vorhin angedeutet, dass diese letzte Stunde vermutlich die längste Stunde ist, die es jemals gegeben hat. Sie hat vor 2000 Jahren begonnen und sie wird erst zu Ende sein, wenn Jesus wiederkommt. Also die Endzeit kommt nicht irgendwann. Da ist sie. Nein, sie ist schon da. Sie ist schon da. Wir Menschen leben seit fast 2000 Jahren darin. Und das war für mich Anlass, mir die mal genauer anzuschauen, anhand unseres Briefes, anhand unseres Textes. Und dabei komme ich auf drei Ausprägungen, so drei Charakteristiken, meine ich, gefunden zu haben, die diese Endzeit geprägt haben und noch prägen. Und die möchte ich jetzt gerne mit euch teilen. Das erste, Endzeit ist Heilszeit. Mit Heilszeit verbinde ich eine Zeit, in der Menschen die Chance gegeben wird, sich für ein Leben mit Jesus Christus zu entscheiden. Und wo Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben vor Gott und vielleicht auch, wenn nötig, vor Menschen in Ordnung zu bringen. Es geht darum, von den Sünden innerlich und äußerlich heil zu werden. Darum Heilszeit. Und bis Vers 22 ging es dem Johannes um den Antichristen. Also um die Menschen, die sich gegen Christus stellen. Wenn wir uns aber nur darauf konzentrieren und immer nur dieses böse Negative sehen, dann verpassen wir, dass Endzeit auch Heilszeit ist. Dass das was Schönes ist. Endzeit ist eine Zeit, in der Menschen heil werden können. Das macht Johannes in den restlichen Versen dieses Abschnitts deutlich. Diese sogenannte letzte Stunde, das ist auch Heilszeit. Zum Beispiel schreibt er Vers 23, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und der Fixpunkt, der liegt dabei auf diesem Wort bekennen. Also bekennen, das meint was wie bekannt machen oder etwas gestehen oder etwas als Überzeugung sagen. Im griechischen Neuen Testament geht es da um Zusichern, um Zusagen, um vor Gericht eine Aussage machen. Es ist also durchaus dieses Bekennen auch ein juristischer Begriff im Neuen Testament. Zeugnis ablegen. All das rankt sich rund um das Bekennen. Wer den Sohn bekennt. Das Gegenteil davon, das ist verleugnen. Also verheimlichen. Zu jemandem Nein sagen. Sich nicht mehr öffentlich zu jemandem stellen oder treulos werden und so weiter. Also man könnte diesen Vers 23 ein bisschen freier übersetzen, nach diesen Inhalten. Wer zu Jesus Nein sagt, sich nicht öffentlich zu ihm stellt oder ihn ablehnt, der kann keine Gemeinschaft mit dem Vater haben. Wer aber Jesus bekannt macht, ihn als Überzeugung ausspricht und von ihm Zeugnis ablegt, der hat Gemeinschaft mit dem Vater. Und das Ganze ist grammatikalisch so formuliert, dass wir sicher sein können, diese Worte gelten, bis Jesus wiederkommt. Die Entscheidung dafür oder dagegen, die wird bis zur Wiederkunft Jesu möglich sein. Ständig, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und darum ist Endzeit auch Heilszeit. Wenn also ein Mensch Sünden bekennt, wenn er anerkennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wird er aus seinen Sünden befreit. Immer. Dann hat er freien Zugang zum Vater. Und dann ist er für Zeit und Ewigkeit gerettet. Und darum braucht man dazu, weil das so formuliert ist, braucht man dazu auch keinen Pastor, wenn ein anderer sagt, ich will mit Jesus leben, er soll mein Herr sein und bekennen, dass Jesus der Herr ist, dann kann ich ihm zusagen, wenn du deine Sünden bekennst, sind sie dir vergeben und du bist ein Kind Gottes. Das kann ich ihm zusagen. Jeder Einzelne kann das tun. Jeder Einzelne. Ganz im Sinne, wie es Paulus den Nachfolgern Jesu geschrieben hat in Römer 10. Denn wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. So einfach ist das. Also ich finde, das ist ein großartiges, das ist ein wunderschönes Angebot Gottes, das er uns macht in dieser Endzeit. Das heißt, diese letzte Stunde kann für jeden Menschen zur ersten Stunde ewigen Lebens werden. Wow. Kann ich nur hoffen und beten, dass viele Menschen diese Möglichkeit nutzen. Und wer sie nutzt, wer dieses Angebot annimmt, der empfängt die Salbung. Die Salbung, von der Vers 20 und 27 die Rede ist, Salbung, das hat mit der Kraft des Heiligen Geistes zu tun. Er, der uns unsere Rettung immer wieder gewiss machen möchte, ganz in dem Sinne, wie es Paulus in Römer 8 schreibt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses innere Wissen, das immer wieder kommt, du gehörst dazu. Du bist Kind Gottes, bist Insider, du gehörst zur Familie, gehörst zu uns. Das ist Heilszeit. Aber das ist nur ein Aspekt dieses 23. Verses, denn Johannes stellt hier offensichtlich auch eine Antithese auf gegenüber gewissen Glaubensrichtungen. Denken wir an die sogenannten Gnostiker, so heißt diese Sekte, an die ja der Johannes auch schreibt. Gnosis heißt ja Erkenntnis, besonderes Wissen, deshalb Gnostiker. Wenn die irgendetwas weiterzugeben hatten, ging es immer um eine besondere Erkenntnis. Aber sie hatten diese Erkenntnis nicht, dass Jesus Christus der menschgewordene Gottessohn ist. Denn das haben sie nicht anerkannt, das haben sie abgelehnt. Vielleicht klingen die Worte hier deshalb auch so ähnlich, wie sie Jesus von sich selbst bezeugt in Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Beim Glauben an Jesus geht es nicht in erster Linie um Lehren, besondere Erkenntnisse, Kopf voll Wissen, was auch immer. Nein, es geht allein um unsere Stellung zu Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. haben wir Beziehung zu ihm oder nicht? Das ist die Frage. Nicht weißt du viel über ihn oder weißt du wenig, sondern hast du Beziehung oder nicht? Das ist die entscheidende Frage. Und darum wirft Johannes diesen Irrlehrern auch vor, dass sie zwar vorgeben, sie hätten Gottes Erkenntnis, dass sie vorgeben, sie würden Gott auch bekennen, dass sie aber eben Jesus Christus nicht als den akzeptieren, der er eigentlich ist. Einziger Weg, einzige Wahrheit, wahres Leben, Gottes Sohn, einziger Erlöser. Und damit mögen diese religiösen Leute, diese Gnostiker zwar ein religiöses Bekenntnis abgeben, das aus ihren religiösen Erkenntnissen stammt, aber sie haben keine Beziehung zum Vater. Das haben sie nicht. Und Johannes sagt uns damit in unserer heutigen, auch aufgeklärten und so rationalen Gesellschaft, dass der Glaube dass der Glaube an irgendeinen Gott zwar vielleicht im irdischen Leben irgendwo von Nutzen sein könnte, das aber letztlich nicht ausreicht. Wenn ihr eine Katze auf dem Baum seht, das ist ja auch ein höheres Wesen, nicht? Aber das hilft dir ja nicht weiter für dein ewiges Leben. Johannes macht klar, in dieser Heilszeit wird nur der den Himmel sehen, der an Jesus glaubt. Der ihm nachfolgt. Und dabei wird es nicht nur auf fromme Worte ankommen, sondern darauf, ob ein Mensch wirklich in seinem Leben mit Jesus gelebt hat, es von ihm hat bestimmen lassen oder ob er seine eigenen Wege gegangen ist. Auch wenn er jeden Sonntag in der Kirche sitzt, Stühlchen wärmt, was auch immer. Das wird nicht helfen. Letztlich zieht Johannes hier, wie wir ihn schon kennengelernt haben in den ersten Versen, eine deutliche Linie. Deutliche Linie zwischen denen, die wirklich Nachfolger Jesu sind und denen, die sich nur Christen nennen. Und doch bleibt's: Endzeit ist Heilszeit. Das Zweite, Endzeit ist Bewährungszeit. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. So, in der Vorbereitung habe ich so gedacht, schon ein bisschen konservativ, was der Johannes hier macht, pocht hartnäckig auf dem herum, was seine Zuhörer von Anfang an gehört haben. Das passt gar nicht so in unsere Zeit, wo man so nach dem neuesten Hype immer schaut und nach dem neuesten Kick, den man so braucht. Ja. Ich vermute fast, dass die Empfänger des Briefes damals dann ähnlich gedacht hatten, auch wenn sie das Wort Hype wahrscheinlich nicht kannten, aber vielleicht so ähnlich. Doch da liegt eben die Gefahr, vom Weg abzukommen, denn das Neueste ist eben nicht gleich auch immer das Beste. Und darum sollen wir als Jünger Jesu bei dem bleiben, was Johannes uns berichtet hat. Wir sollen bei dem ursprünglichen Wort Gottes bleiben und uns eben nicht auf jede Strömung einlassen, die so in die Gemeinde reinweht und fließt. Schuster, bleib bei deinen Leisten, hat es bei uns früher geheißen. Was Johannes hier sagt, ich glaube, es ist viel moderner, als wir glauben. Weil es geht ihm nicht um eine konservative Frömmigkeit. Es geht ihm darum, hört auf Gottes Wort, lest Gottes Wort, damit ihr Bescheid wisst und prüft jede neue Strömung, jeden neuen Gedanken, der zu euch kommt, auf der Basis des Wortes Gottes, damit ihr nicht in die Irre geht. Und das bleibe stets in euch, so sagt Johannes. Das. Also nicht so ein einmaliger Vorgang. Nachfolge Jesu heißt nicht starten und dann warten, nämlich darauf, dass wir einmal bei Jesus sind. Wer sich auf seinem Glauben ausruht, der braucht sich nicht wundern, wenn das Leben Jesu, das Wahre, einfach so an ihm vorbeizieht, ohne dass er es merkt. Christsein heißt, dass wir uns aktiv an unserem Glauben beteiligen, dass wir bestrebt sind, im Glauben wachsen und an dem festhalten, was Gott in seinem Wort zu uns sagt. Wir können uns nicht zurücklehnen und darauf warten, dass Gott schon alles macht. Das höre ich so oft. Ja, Gott macht das. Gott macht das. Ja, Gott macht das. Nee, macht er nicht. Er macht nur das, was du nicht kannst und was er zu dem, an dich nicht beauftragt hat. Das macht er. Alles andere macht er nicht, weil er möchte, dass du es machst. So ist das. Ganz in dem Sinn, wie Paulus es uns ins Stammbuch schreibt. Habt ihr schon vielleicht schon mal gehört, Philipper 2,12, schafft, dass ihr selig werdet. Schwäbischer Bibelvers. Schafft, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Also immer so, als würde alles von dir allein abhängen, als gäbe es niemanden, der dir helfen könnte zum ewigen Leben. Du musst das alles schaffen. Und dann Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also auch ganz das im Sinn, wie Jesus es uns gesagt hat. Auch hier legt sich die Bibel wieder selbst aus. Johannes 15,5, dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Denn ohne mich seid ihr zu allem fähig und zu nichts zu gebrauchen. Nein, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eine Spannung, Vers 12 und 13, schaffet und Gott ist, die können wir nicht aufheben. Die können wir nicht aufheben, die bleibt immer. Dass wir eben sehr wohl gefragt sind, an unserem Glauben mitzuarbeiten, an unserem Leben mitzuwirken, mitzudenken, zu handeln, dass wir aber auf der anderen Seite eben nichts alleine machen können. Sich als Jünger darin zu bewähren, das ist ein Thema der Endzeit. Das wurde mir nach meiner Kündigung meiner Arbeitsstelle im Jahr 2014 richtig deutlich, ganz praktisch bewusst. Da war ich sehr wohl gefragt, mich um vieles zu kümmern. Da muss man zur Agentur für Arbeit gehen, da muss man Formulare ausfüllen, Bescheinigungen, dann muss man Termine wahrnehmen, dann geht es um Bewerbungen, Bewerbungsgespräche und. Also, da konnte ich nicht vor meinem Schreibtisch sitzen und sagen, boah, da liegt gar nichts drauf, Gott. Wo sind denn meine Bewerbungen? Die muss man schon selbst schreiben. Aber mir war immer klar, auch wenn ich sie schreibe, wenn ich sie wegschicke, wenn ich das alles mache, wenn Gott mir keine Gunst gibt bei den Menschen und die Dinge nicht fügt, wird's nichts. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich habe manches aus eigener Kraft heraus versucht, blieb aber meistens ohne Reaktion. Oder der Erfolg blieb einfach aus, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In diesem Sinn ist Endzeit eine Bewährungszeit, in der ich auch persönlich lebe. Und in der ich manches Mal auch kämpfen muss. Mit Gewohnheiten, mit Denkweisen, Lebensweisen und so weiter. Und darum ist für mich auch das dritte Charakteristikum sehr wichtig in dieser Endzeit. Endzeit ist auch Kampfzeit. Ich denke, das ist deutlich geworden in den bisherigen Ausführungen, dass wir in dieser Sache mit Jesus, in dieser Nachfolge auch zu kämpfen haben. Allerdings nicht dieser menschliche Kampf, bei dem wir so aus unserer eigenen Kraft heraus irgendwas tun müssten. Das führt zu nichts. Auch wenn wir gefragt sind, führt es trotzdem zu nichts, wenn wir so ohne Jesus machen. Es geht um geistigen Kampf, weil wir es mit der Tatsache zu tun haben, die der Apostel Petrus in seinem ersten Brief schreibt, 1. Petrus 5,8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen. Also wachsam sollen wir sein, denn der Teufel versucht, dieses Rettungswerk Jesu kaputt zu machen. Er möchte, dass die Endzeit keine Heilszeit ist, sondern dass sie eine Zeit der Krankheit und des Elends ist. Er möchte, dass wir uns nicht bewähren können, sondern dass wir an allen Ecken und Enden versagen. Das sind seine Ziele. Und dabei weiß er genau, wo unsere Schwachstellen sind, wo er da angreifen kann. Er weiß, wo uns packt, zum Beispiel bei unserer Ungeduld oder bei unserer Sexualität, bei unserem Essverhalten, dieses zum Kühlschrank gehen, ihr kennt es aus der Genetik, ja. Diese Dünnhäutigkeit, dieses vorlaute Mundwerk oder der Egoismus oder dass man so ein Kontrollbedürfnis hat und so weiter und so weiter. Er weiß, wo er uns packen kann. Er will uns vom Leben mit Jesus abhalten oder zumindest zeitweise davon betrennen. Aber bedenken wir bei aller Wachsamkeit, der Teufel kämpft letzten Endes mit stumpfen Waffen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist nur eine Kopie des Originals. Wenn wir genau hinschauen, begegnet uns kein Großartiger, kein starker Löwe, auch wenn er noch so laut brüllt. Das Brüllen ist real. Aber was dahinter ist? Wir haben den wahren Löwen von Juda, Offenbarung 5, Vers 5. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Das ist Jesus Christus. Wenn wir an ihn glauben, ihm nachfolgen, dann wird der Kampf erfolgreich sein. Denn an unserer Seite kämpft der wahre Löwe von Juda, Jesus Christus, gegen einen zahnlosen Löwen, der am Kreuz auf Golgatha verloren hat. Ein für alle Mal hat er seine Kraft verloren. Und deshalb sagt Johannes, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ist schon passiert. Wir leben nicht auf den Sieg zu, so wie jetzt zurzeit in dieser umstrittenen Weltmeisterschaft. Man muss ja das Wort umstritten immer wieder dazu sagen, ne? Weil man darf ja eigentlich gar kein Fußballfan sein zurzeit, weil alle ist ja umstritten und so. Aber egal. Die müssen auf jeden Fall immer Richtung Sieg kämpfen. Und wir kämpfen auch, aber wir kämpfen vom Sieg her. Wir haben schon gewonnen. Das heißt, wir können jubeln, bevor das Spiel angepfiffen wird oder der Startschuss fällt. Das ist genial. Und deshalb können wir uns in der Endzeit freuen wie ein Schüler, wenn der Gong nach der letzten Stunde ertönt. Dann kann man raus, dann ist es endlich schön. Natürlich erst, nachdem die Hausaufgaben gemacht sind, das muss man ja noch dazu sagen. Aber dann wird's schön. Endzeit ist Heilszeit. Jeder Mensch kann innerlich und äußerlich heil werden. Jeder Mensch. Endzeit ist Bewährungszeit. Mit dem Wort Gottes im Herzen können wir unser Leben an der Seite Jesu meistern. Endzeit ist Kampfzeit. An der Seite des Löwen von Juda können wir diesen Angriffen des Teufels und seiner Schergen jederzeit widerstehen und bestehen. Ja, die letzte Stunde hat geschlagen. Damit schließe ich. Das ist wahr. Die Zeichen der Zeit stehen aktuell nicht so richtig gut. Ja, dennoch möchte ich euch Mut machen, diese Endzeit sowohl als Herausforderung zu sehen, wie gesagt, keine rosarote Brille, aber eben auch als Chance zu sehen. Als Chance für euer Leben, um heil zu werden in dieser Endzeit. Und als Chance für das Leben der Menschen, die euch umgeben. In diesem Sinne, genießt die Adventszeit. In dem Wissen, also ich genieße das in dieser Zeit morgens, wenn ich da um 7 beim Kaffee sitze, da ist noch dunkel. Dann hat man ja heute so ein Handy, da macht man so eine Weihnachtsmusik an. Ich habe mir da vor 2 Jahren eine uralt Platte gekauft von Peter Alexander. Die habe ich in meiner Kindheit immer gehört, wenn die erklingt. Weihnacht, oh, das ist so toll. Und dann noch ein Kerzchen an und wow, das ist ganz toll. Also genießt die Adventszeit, wir müssen das Genießen nicht abhaken, ja. Manche mögen das kitschig finden, ja. Ich darf es auch nicht zu oft anhören, sonst schmeißt meine Frau das Handy weg oder sowas. Also, es ist schon so, ja. Aber so bin ich halt, ja. Also, genießt die Adventszeit in dem Wissen, Jesus kam. Und Jesus kommt wieder. Und in der Zwischenzeit steht uns der Löwe von Juda bei in unserem Leben. Amen.